ARD.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Wir wollen es wissen.
Ein Podcast von Bayern 2
in der ARD Audiothek.
Hi, ich bin Birgit Magira, diesmal mit einer wirklich verrückten Geschichte. Die ehemalige Terroristin der Rote Armee Fraktion, Daniela Klette, wird von der Polizei gesucht und zwar jahrzehntelang. ARD-Investigativjournalisten kommen ihr gleichzeitig sehr nah, und zwar innerhalb von einer halben Stunde, mit Hilfe einer Gesichtserkennungssoftware. In nur 30 Minuten hatte diese Software geschafft, was deutschen Behörden 30 Jahre lang nicht gelungen ist. Anna Küch erzählt die Geschichte der Recherche.
Es fing alles mit einer ungewöhnlichen Anfrage an. Ein Hörer meldet sich bei den Machern von Legion, einem der erfolgreichsten Podcasts der ARD. Der Hörer, sie nennen ihn Sebastian, hatte auf einem Treffen eine Frau kennengelernt, die ihm erzählte, sie sei eine gesuchte RAF-Terroristin.
Sie hat dann irgendwann so ein RAF-Fahndungsplakat rausgepackt und hat mir das dann gezeigt und meinte dann, hier, das bin ich. Und ich war so, okay.
Sebastian vermutet, dass die Frau Daniela Klette ist, die seit 30 Jahren untergetaucht ist. Kann diese unglaubliche Geschichte stimmen? Der Hörer fragt, ob die Podcast-Journalisten das überprüfen könnten. Die beginnen sofort mit der Recherche, lassen sich jedes Detail erzählen und fragen Experten. Host Keschrau Beros berichtet.
Wir haben hier dann mit einer ersten KI die Bilder von Sebastians Zielperson, also die Person, von der Sebastian behauptet hat, dass sie Daniela Klette ist, mit denen von Klette verglichen. Das war quasi ein Vergleichstool, kein Match.
Die Podcaster machen das nicht alleine. Sie holen sich Hilfe von Michael Colborne, einem kanadischen Investigativjournalisten. Er gehört dem Recherchenetzwerk Bellingcat an. Bellingcat untersucht öffentlich zugängliche Daten und hat in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit Rechercheergebnissen für Furore gesorgt. Michael Colborne benutzt für die Anfrage der Journalisten ein gängiges Gesichtserkennungstool, das im Internet für alle zugänglich ist. Colborne schildert sein Vorgehen im Podcast.
And it is a tool that it, you know, you search for a face and what it does is it brings back results.
Mit dieser Software sucht Colborne nach Daniela Klette. Dafür lädt er die Fahndungsbilder hoch, wartet kurz, bis die Analyse abgeschlossen ist und bekommt dann Gesichter angezeigt, die dem von Klette ähnlich sind.
Die Software durchsucht dafür alle Websites im Internet. Ausgenommen sind soziale Netzwerke, weil diese den Zugang zu ihren Daten beschränken. Die meisten Ergebnisse zeigen einfach die Fahndungsbilder der RAF-Terroristin. Dann aber tauchen andere Bilder auf. Sie zeigen eine ältere Frau in einem Capoeira-Studio in Berlin. Colborne vergleicht die Fotos und ist sich sicher.
That these two individuals are the same person, that they are Daniela Klette.
Colborne sagt, es deutet sehr viel darauf hin, dass diese Person Daniela Klette ist. Und alle Bilder, die wir von dieser Person finden, lassen sich auf einen Ort zurückführen, einen Tanzverein aus Berlin.
Das Ganze hat gerade einmal 30 Minuten gedauert. Michael Colborne kann es kaum glauben, dass eine Terroristin, die seit 30 Jahren gesucht wird, so freimütig in die Kamera lächelt und dass diese Bilder öffentlich zugänglich sind.
How could a woman in Western Europe with enough images of her face around, how could she evade capture while taking part in public events and having her face exposed?
Gesichtersuchmaschinen sind rechtlich umstritten. Der Algorithmus ist intransparent. Man weiß nicht, wie die KIs funktionieren und woher die ganzen Bilder stammen. Google und Facebook haben zum Beispiel PimEyes, eine Gesichtersuchmaschine, abgemahnt, weil die Plattform unerlaubt Bilder genutzt hatte. Fakt ist, jeder Internet-User hätte in nur wenigen Klicks mit dieser Software die Terroristin finden können. Und die deutschen Ermittlungsbehörden? Host Keschrau Beros.
Also, wir haben keinen Blick in das Innenleben des LKA. Wir können nicht sagen, ob das LKA Niedersachsen sie benutzt hat oder nicht und wollen uns auch nicht anmaßen, darüber zu urteilen. Allerdings besagen die Richtlinien der KI, dass man dort nur nach sich selbst suchen darf. Daran müssten wir uns eigentlich auch halten. Aber es ist halt eben eine rechtliche Grauzone, vor allem bei Privatpersonen, wenn sie solche Tools nutzen.
Die Podcast-Journalisten suchen Daniela Klette in dem Berliner Capoeira-Club, finden sie aber nicht. Schließlich geben sie auf, obwohl sie so nah dran waren. 2 Monate später wird die ehemalige Terroristin in Berlin verhaftet.
Sehr interessante Geschichte mit einigen offenen Fragen. Antworten kann Peter Welchering geben. Hallo.
Ja, hallo.
Also, fassen wir nochmal zusammen. Journalistenkollegen finden mit Hilfe von Gesichtserkennungs-KI eine konkrete Spur der seit Jahrzehnten abgetauchten Ex-Terroristin Daniela Klette. Und zwar innerhalb von nur einer halben Stunde. Peter, wie funktioniert das genau?
Da gibt es im Wesentlichen zwei Arten von Software. Die reine Gesichtserkennung und dann die darüber hinausgehende sogenannte anthropologische Software, mit der ich Menschen älter oder jünger werden lassen kann.
Okay, fangen wir mit der einfacheren an. Die Software für reine Gesichtserkennung. Wie arbeitet die?
Das machen neuronale Netze. Die nutzen Methoden der Suche nach ähnlichen oder vergleichbaren Bildern im Netz, wie wir das ja auch von Google oder Yandex oder etwa TinEye kennen. Das sind ja so die gängigen Plattformen. Aber diese neuronalen Netze, die vergleichen eben nicht nur Bildmuster, sondern die machen mehr. Die setzen speziell die Gesichtserkennung obendrauf. Da wird dann das Foto analysiert. Die Software wertet also biometrische Merkmale aus, etwa den Abstand der Ohren, die Größe der Ohrläppchen, den Abstand zwischen Augen, Mund, Nase, die Relation der Wangenknochen und so weiter. Und daraus wird jeweils eine Prüfsumme erstellt. Und die wird mit Prüfsummen anderer Bilder im Netz oder bei Sicherheitsbehörden, zum Beispiel bei Fahndungsdateien, die Sicherheitsbehörden haben, abgeglichen. Und dann werden Wahrscheinlichkeiten berechnet, anhand der Prüfsumme und anhand ausgewählter Bildpixel von diesen Fotos. Und wenn der Wahrscheinlichkeitswert dann ein bestimmtes Level überschreitet, dann gibt es einen Alarm, weil das Bild aus dem Netz oder in der Fahndungsdatei dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit mit dem vorliegenden Bild, das ich da habe, jetzt übereinstimmt.
So eine KI, so eine Software muss trainiert werden. Wie?
Ja, erstmal muss dir beigebracht werden, was ist überhaupt ein Gesicht? Und dazu werden ganz viele Beispielfotos eingelesen und markiert. Und so lernt dann das Gesichtserkennungssystem, was eine Nase ist, was Augen sind, was Wangenknochen sind. Und dann kann das System die biometrischen Berechnungen der Abstände auch vornehmen. Und dafür wird das Gesicht dann mit einem Gitter von Messpunkten überzogen. Je nach Software sind das zwischen 30, inzwischen sogar bis zu 2000 Messpunkte. Diese Programme sind dann sehr teuer. Oder das Gesichtsbild wird in Blöcke von 8x8 Bildpunkten aufgeteilt. Und das Training und später die Auswertung des Bildes, die erfolgen dann jeweils blockweise.
Jetzt hast du am Anfang erwähnt, es gibt noch eine zweite Art von Software. Das ist diese sogenannte anthropologische. Was kann die noch zusätzlich?
Ja, die bietet einfach die Möglichkeit, dass man eben einen Menschen auf so einem Foto altern oder jünger werden lassen kann. Wenn ich zum Beispiel eben so ein 10, 15, 20 Jahre altes Foto habe, dann hilft mir das bei der Suche nach diesem Menschen im Netz heute nicht unbedingt weiter. Also werden dann Hauttyp, Haarensatz und Ähnliches auf diesem Foto dieses Menschen analysiert und die größte Wahrscheinlichkeit berechnet, wie sich dann das Aussehen dieses Menschen in den Jahren verändert hat. Und so entsteht dann ein Bild, wie dieser Mensch wahrscheinlich heute aussehen würde.
Sehr nützlich, gerade hier auch bei den Uralt-Fotos auf den Fahndungsplakaten der RAF-Terroristen. Aber Peter, ein Wort, das du fast besser buchstabieren kannst als ich, Datenschutz-Grundverordnung. Verstößt das nicht alles dagegen?
Das ist ein bisschen kompliziert. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die regelt, dass die Verarbeitung solcher biometrischer Daten, ich zitiere das mal aus dem Gesetzestext, zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person grundsätzlich verboten ist. Zitat Ende. Das heißt, es verstößt dann eigentlich schon dagegen, aber auf der anderen Seite verstößt es dann nicht dagegen, weil nämlich ein Absatz dieser Datenschutzgrundverordnung insgesamt 10 Ausnahmen zulässt, beispielsweise wenn Sicherheitsbelange betroffen sind oder wenn der Betroffene oder die Betroffene eingewilligt hat oder wenn ein Gerichtsbeschluss vorliegt oder wenn mit öffentlich zugänglichen Daten gearbeitet wird. Also wie gesagt, insgesamt 10 Ausnahmen.
Das heißt, am Ende, die Polizei darf so eine Software schon nutzen.
Die dürfen die nutzen, die tun das auch. Das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter, die nutzen das seit 2008. Bei denen heißt das allerdings Gesichtserkennungssystem. Und bei denen heißt dann auch so etwas nicht etwa Bildersuche oder so, sondern Lichtbildvergleich. Und die dafür eingesetzten Lichtbildexperten, die werden dann auch in 11-wöchigen Kursen dafür geschult. Und dabei werden vorliegende Bilder eben auch aus dem Netz mit Fotos aus der INPOL-Datei, also aus dem Informationssystem der Polizei, abgeglichen. Und pro Jahr sind das so mehr als 20.000 Recherchen dieser Art, sagt zumindest das Bundeskriminalamt. Und das Bundeskriminalamt weist auch noch darauf hin, dass eben das Gesichtserkennungssystem natürlich nur im Rahmen einer richterlich angeordneten Öffentlichkeitsfahndung zulässig sei. Im Fall von Daniela Klette, der RAF-Terroristin der Gesuchten, liegt so eine richterliche Anordnung natürlich schon seit einigen Jahrzehnten vor.
So, und da fragt man sich dann natürlich schon, warum die sie nicht gefunden haben. Die haben doch bestimmt PIM-Eyes auch benutzt.
Ja, dazu sagen weder Bundeskriminalamt noch das Landeskriminalamt Niedersachsen, das hier gefahren hat, etwas. Zum einen werden die mit ziemlicher Sicherheit das bei den Landeskriminalämtern und eben dem Bundeskriminalamt eingeführte Gesichtserkennungssystem genutzt haben, das ist völlig klar. Wir wissen aber auch durch Recherchen aus dem Jahr 2017 zu den Sicherheitsdateien des Bundes, dass deutsche Sicherheitsbehörden auch weitere Plattformen für die Gesichtserkennung nutzen. Das muss da nicht unbedingt das Gesichtserkennungssystem der Polizei sein, das können auch andere sein. Und das können auch andere Kräfte, Ermittler sein, also beispielsweise Verfassungsschützer, etwa der 17 Inlandsgeheimdienste, die wir haben, oder der Bundesnachrichtendienst oder der militärische Abschirmdienst, die nutzen auch solche Plattformen. Und dort ist der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware dann natürlich wesentlich intransparenter als bei der Polizei. Über sogenannte gemeinsame Projektdateien fließen dann allerdings die Erkenntnisse der Geheimdienste auch wieder in die Polizeiarbeit mit ein, weil diese Projektdateien dann von Verfassungsschützern oder Geheimdiensten und der Polizei gemeinsam betrieben werden. Und da sind in der Vergangenheit dann auch schon mal Fälle bekannt geworden, bei denen eben sehr teure, eben diese anthropologische Software eingesetzt wurde, etwa um ein 20 Jahre altes Bild altern zu lassen. Und da haben dann auch schon mal befreundete amerikanische Dienste ausgeholfen, weil deutsche Behörden diese Software nicht hatten und über einen deutschen Geheimdienst beispielsweise solche Rechercheergebnisse über gemeinsame Projektdateien eben bis in die Polizeibehörden getragen.
Also es wird gemacht und es gibt auch genug Ausnahmen in den Regelungen. Aber solche Software kann ja quasi von jedem benutzt werden, der sie bezahlt. Und da komme ich jetzt doch nochmal mit der Datenschutzgrundverordnung. Könnte ein Problem werden, oder?
Ja, darüber wird seit Jahren schon diskutiert und die EU-Kommission, die wurde ja auch ganz oft aufgefordert, eben genau solche Plattformen wie etwa PIMEIS viel stärker zu regulieren. Nur sitzen solche Plattformen wie PIMEIS eben nicht in Europa und dann wird schwierig mit der Regulierung. Und darüber hinaus wird ja auch immer wieder argumentiert, dass diese Gesichtserkennungsplattformen ja mit öffentlich gemachten Fotos arbeiten. Man muss allerdings auch sehen, die meisten Plattformen haben natürlich allgemeine Geschäftsbedingungen, da weisen sie auch nochmal extra darauf hin, im Prinzip darfst du nur dich selber hier suchen, nur das kontrolliert eben auch keiner.
Peter, wir sind eigentlich einmal mehr in dieser Diskussion um Sicherheit, Kontrolle versus Freiheit im Netz. Jetzt kann man sagen, was wir tun können, tun wir auch. Stichwort Kontrolle und Gesichtserkennung. Wohin schlägt deiner Einschätzung nach das Pendel im Moment aus?
Ja, in Richtung Überwachung. Und wir werden tatsächlich auch mit Gesichtserkennung zunehmend überwacht. Das heißt, in Richtung Sicherheit schlägt dieses Pendel auch aus. Dann kommen noch Satellitenfotos demnächst dazu. Und wenn ich da nochmal Gesichtserkennung und Satellitenfotos zusammendenke, also beispielsweise militärische Satelliten, die können schon 4 Zentimeter auflösen. Da kriegt man Gesichter dann schon tatsächlich analysiert. Wenn kommerzielle Satelliten das demnächst auch machen, dann haben wir nochmal eine ganz neue Qualität von privater Überwachung.
Klingt fast dystopisch. Gesichtserkennung mit Hilfe von KI im Netz. Wer darf was und wo geht's hin? Das alte Dilemma von Freiheit versus Kontrolle und Sicherheit. Erklärungen und Einordnung waren das von Peter Welchering. Danke.
Gerne.
Ich bin Birgit Magira und wer Lust hat auf die ganze Story aus erster Hand, Legion Most Wanted, so heißt der mehrteilige ARD-Podcast. Den Link dazu haben wir auch in die Shownotes gepackt. Übrigens, nach den mutmaßlichen Komplizen der RAF-Terroristin, nach Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg, sucht die Polizei weiterhin. 150.000 Euro gibt's für Hinweise, die zu ihrer Ergreifung führen.